Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Mit einem Gast, Caroline Rosales, Autorin, Bloggerin, Zeitungsredakteurin in Berlin für die Funke Mediengruppe. Sie hat gerade das Buch rausgebracht, Sexuell verfügbar. Herzlich willkommen, Caroline.
Dankeschön. Hallo.
Du schilderst in dem Buch, wie du ja immer wieder in Beziehungen, Affären, Dates mit Männern geraten bist, die eigentlich nicht gut für dich waren, wo du vielleicht auch Sex hattest, der eigentlich scheiße war. Und deine These ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Frauen oft Ja sagen, was mitmachen, wo sie eigentlich Nein sagen müssten?
Genau, also ich habe mit meinen Freundinnen gesprochen, aber auch mit Bekannten, auch teilweise mit Frauen, die ich nicht kannte, die mir gesagt haben, die Situation, die du beschreibst, das kennen wir doch alle. Wir haben doch alle mal jemanden mit nach Hause genommen oder wir haben uns auf einen Typen eingelassen oder auf einen Partner, auf den, wo wir am Ende so empfunden haben, dass der Aufwand, den jetzt wieder abzumoderieren oder man ist sozusagen schon zu Hause in einer präintimen Situation, der Aufwand ist jetzt größer.
Und liegt schon im Bett quasi.
Naja, ja, im Grunde hat man sich auf etwas eingelassen, was man vielleicht schlussendlich nicht möchte, aber wie gesagt, der Aufwand, das abzumoderieren, ist höher, als es jetzt einfach zuzulassen, und man ist ja auch als Frau harmoniefördernd unterwegs und möchte auch irgendwie, dass das Gegenüber happy ist, und so lassen wir oft Dinge zu. Sex ist nur eine Sache, die wir uns eigentlich nicht recht sind.
Und über solche Momente, Verlegenheitssex, Mitleidssex oder Graubereichssituationen reden wir jetzt ausführlich, und über die Gründe, warum Frauen das mitmachen. Da hat Caroline spannende Thesen. Ihr Buch steht da vielleicht für die Erfahrungen vieler Frauen in der Generation 30-something. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Es wird viel geredet darüber, über eine patriarchalisch geprägte, sexistische Gesellschaft, doch selten über den Nährboden, die Ursachen, die Gründe dafür. Caroline Rosales ist 36, will über Ursachen reden, über Konditionierung, auch über die Rolle der Frauen selbst. Und sie schreibt in ihrem neuen Buch, autobiografischen Buch, von Situationen, die sie selbst erlebt hat. Caroline, warum dieses Buch Sexuell verfügbar? Was war der Ausgangspunkt?
Meine Ursprungsthese war eigentlich so, wie ich kenne so viele Ehefrauen, so viele Freundinnen, die eigentlich so Zwecksbeziehungen führen. Und das ist eigentlich so, das ist wie so ein Business-Deal. Also die sind zwar da oder die sind Mutter der Kinder von Mann XY, aber irgendwie, das hat nicht mehr so viel mit ihnen selbst zu tun. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich fange mit meiner Kindheit an. Ah, okay, da ist im Kleinen schon sehr viel Missbräuchliches passiert. Dann geht man in die Jugend und denkt so, okay, also was der erste Freund oder die ersten Freunde mit einem gemacht haben, war auch nicht cool. Und Missbrauch fängt auch in einer Wohlstandsgesellschaft im sehr Kleinen an. Und plötzlich kommt man auch wirklich aus dem Gruseln nicht wieder raus.
Fangen wir mal vorne an. Du bist aufgewachsen, deine Eltern haben sich irgendwann getrennt, aber du bist aufgewachsen in der Stadt Bonn im Rheinland, bist recht früh erfolgreiche Journalistin geworden. Lustigerweise haben wir festgestellt, dass wir auf Schulen waren, die direkt ihren Schulhof aneinander hatten. Du warst auf dem Rhein-Mädchen-Gymnasium, der Liebfrauenschule, und ich war nebenan auf dem städtischen Clara-Schumann-Gymnasium. Wir kennen uns aber nicht.
Nee, vielleicht. Auf irgendwelchen Partys.
Wer weiß, genau. Was ist dir denn passiert? Vielleicht fangen wir mal vorne an. Was waren so Situationen, die bemerkenswert sind aus deiner Sicht?
Also als kleines Mädchen kriegt man ja schon das rosa Kleid angezogen und kriegt und wird sozusagen für den Kaffeeklatsch vorgeführt. Und dann heißt es, gib mal dem Onkel ein Küsschen, dem Opa da vorne, komm, der freut sich so sehr, mach mal. Und man denkt so, nee, will ich nicht, aber egal, okay, mach ich jetzt so. Dann gibt es was Süßes. Dann kommen natürlich die Tanten und Bekannten schon sehr früh an und sagen, naja, also ist ja ganz nice, dass du gut in der Schule bist. Und aber du musst dir halt irgendwann einen Mann suchen, das ist klar. So, und du musst Kinder kriegen, okay. Und dann war ich auch als Kind relativ dick, eine komplette Außenseiter. Und also es ist kein Tag vergangen, wo mir nicht zwischen die Beine gegriffen wurde, wo mein Rucksack ins Gebüsch geworfen wurde, wo die Mädchen haben über mich gelacht, die Jungs haben über mich gelacht. Und es war dieser alles absorbierende Zustand, dick zu sein, das ist einfach, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat. Also, und ich habe dann tatsächlich irgendwann mit 9 angefangen, die Diätzeitschriften meiner Oma zu lesen, weil ich wollte einfach nur einen Tag normal sein. Ich wollte diesen Stress nicht haben. Und ich wollte auch, irgendwann ist man dann ja auch in der Pubertät und man möchte gut ankommen und man möchte ja auch Spaß haben und sein Leben nicht irgendwie vorm Fernseher verbringen. Also man möchte zu den coolen Partys eingeladen sein. Also irgendwann war ich dann 13 und spindeldürr und habe zu Christina Aguilera auf den Boxen getanzt und mit dem Arsch gewackelt, wie alle Mädchen. Und ja, dann hast du irgendwann deinen ersten Freund und der sagt dir, guck mal, hier ist ein Porno von Gina Wild, den können wir uns noch mal zusammen angucken. Und dann kannst du halt auch mal gucken, wie das geht. Und natürlich, Mädchen sind ja natürlich auch immer so erfolgsbewusst und sagen, ja gut, also dann muss ich auch die Beste sein. Und dann Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Clusterfuck, weil die Typen denken, sie müssen performen wie der Typ und die Mädchen denken, sie müssen die absurdesten Sexpraktiken für ihren Freund mitmachen. Und dann studiert man und so und dann gucken halt schon auch alle schon auf die Uhr so, oh, jetzt muss sie sich ja mal einen Mann suchen, sonst wird das nichts mehr, ne, vor ihren 30 sonst, ne.
Das heißt, der Druck, die Erwartungen von außen sind nach wie vor
genau.
heftig.
Und dann kommt auch irgendwann, also irgendwann kamen dann auch die Vorgesetzten, die auch relativ auch viel, also dann kommt eben dieser, man könnte es schon so ausdrücken, sexueller Missbrauch am Arbeitsplatz, eben, dass man das Gefühl hat, ich kriege Jobs, aber ich kriege sie zunächst für mein Aussehen und dann muss ich beweisen, mich haben Chefredakteure auf Partys angesprochen und gesagt, hier ist meine Karte, schreib mal für mich. Und ich denke mir so, Dude, du hast nicht eine Zeile von mir gelesen, also wie geht das klar? Für die meisten habe ich dann auch nicht gearbeitet, aber wie gesagt, es gibt ja in meinem Buch zwei Geschichten, die das andeuten. Ne?
Absolut. Eine fand ich auch echt krass. Das war eine Geschichte, da hast du, glaube ich, noch Hospitanz gemacht. Ich glaube, in Asien war das,
ja.
Thailand.
Ja.
Da hast du gearbeitet, ein paar Wochen, glaube ich.
Mhm.
Und
Monate.
Ein paar Monate. Und hast dann da mit deinem Vorgesetzten und noch anderen Redakteuren hattet ihr einen Abend, der dann ziemlich krass geendet ist.
Also sagen wir so, der Vorgesetzte, das war ein Chefredakteur aus Deutschland. Mhm. Und der kam sozusagen zu dieser Expert-Clique dazu. Und der fing so an, so ein bisschen mit seinen Kontakten zu wedeln und seinem Einfluss und machte mir schöne Augen und sagte auch so ganz aggro direkt, ich bin in dich verliebt, was auch schon so ein bisschen übergriffig war, weil es eigentlich der Situation nicht angemessen war. Dann, genau, geht die Geschichte weiter und er ist irgendwann in meinem, sagen wir, Studie-Apartment, also Gastredakteurs-Apartment, was natürlich eine ziemliche Schrottbude war. Und genau, und dann kam es zu einer sehr übergriffigen Situation.
Was war das für eine Situation? Ihr wart zusammen abends in der Bar feiern, hattet einige Drinks.
Genau.
Es haben sich immer mehr Leute verabschiedet.
Genau.
Dann
die dann auch sozusagen es gesehen haben, dass wir noch zusammen da geblieben sind, was ja auch fast schon wie eine Einlassung ist. Ne? Also die Schuldfrage kann nicht eindeutig geklärt werden, weil ich natürlich auch schrecklicherweise, also natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, eben auch Zustimmung zu zeigen, aber auch nicht, also es ist eine Geschichte mit sehr vielen Schichten.
Und zum Beispiel hatte eine Kollegin, glaube ich, noch gefragt, willst du noch mit nach Hause oder so? Und dann hast du gesagt, nö, ich bleib noch ein bisschen so.
Genau, genau. Weil ich dann auch irgendwie, das war dann auch so ein bisschen so, nee, jetzt steht dein Mann, ne? Und aber eigentlich Schwachsinn.
Und irgendwann warst du nur noch mit diesem Vorgesetzten da.
Irgendwann schließt sich auch kein Gespräch mehr an und man hat eigentlich auch nichts mehr zu sagen und es ist nach Mitternacht und man muss am nächsten Tag aufstehen. Also denkt man, ja gut, dann nehme ich den jetzt mit zu mir nach Hause und man hofft, dass er dann doch wieder geht, aber er geht nicht und er ist guckt zwischen meinen Büchern rum und ich frage ihn, willst du was trinken? Und er sagt nein und findet sich dabei noch cool. Und so langsam bekomme ich Angst, weil ich weiß, dass irgendwas passieren wird, aber ich weiß nicht was. Und genau, dann lese ich, es ist genau die Stelle. Der einzige Weg, einer Vergewaltigung zu entgehen, dem zu entkommen, was jetzt folgen würde, war die Tatsache, es vor mir selbst zu bestreiten. Es würde keine Vergewaltigung, keinen Missbrauch geben, solange ich nicht Vergewaltigung schrie. Es würde sich kein Trauma anschließen, nichts aufzuarbeiten geben, solange ich die Vorstellung zuließ, dass mir nichts Schlimmes passiert war. Ich setzte mich auf die Bettkante und der Chef nutzte meinen Moment des Ausruhens und der Schwäche, um auf mich zuzugehen und sich zu meiner Überraschung vor mich zu knien. Beherzt schob der Chef meinen Rock hoch und meine Unterhose herunter, schob meine Beine auseinander und begann mich zu lecken. Einfach so, ohne Kuss, ohne dass vorher irgendeine Annäherung stattgefunden hatte. Ich war zu schockiert, um mein Becken zurückzuziehen, sondern machte mich am ganzen Körper einfach nur steif. Seine Zunge fühlte sich rau an, mit den Fingern öffnete er meine Schamlippen, fummelte mit zwei Fingern darin herum. Der mechanische Druck auf meine Scheide erregte mich auf merkwürdige Art. So fühlte es sich also an, wenn Dinge gegen deinen Willen passieren, dachte ich noch. Es gab keine Alternative mehr. Warte, hör auf, sagte ich noch. Es geht ein bisschen schnell. Doch der Chef reagierte kaum. Ich nahm ein kurzes Lachen wahr, dann grub sich sein Kopf wieder zwischen meine Beine. Es war nicht missbräuchlich, solange ich es nicht dachte, nicht Falsches, solange ich es nicht nannte. Ich lehnte den Kopf zurück und versuchte, Erregung zu simulieren. Ein Höhepunkt, so würde er bald aufhören. Ich tat so, als würde ich mich am ganzen Körper verkrampfen, um nicht zu heulen, seufzte laut auf ein paar Mal. Der Chef hörte auf. Zufrieden wischte er sich über den Mund. Es hatte etwas Ekliges. Zufrieden stand er auf und ging ins Bad. Was für ein trauriges, lächerliches Spektakel. Was für ein Clown ohne Publikum, ohne Zirkus.
Was man sich ja fragt ist, warum oder was hat dich bewegt, dass wir überhaupt dann nach Hause gefahren. Warum hast du vorher nicht Nein gesagt? Oder was waren da für widersprüchliche Gefühle, dass du überhaupt erstmal in diese Situation gekommen bist?
Als mir die Geschichte damals passiert ist, habe ich gedacht, irgendwie ist es eine, ist, irgendwie war mir damals schon bewusst, dass es irgendwie mal aufgeschrieben werden muss, weil es so uneindeutig ist. Aber damals gab es noch gar keine Worte dafür und es gab auch kein MeToo und irgendwas ist an dieser Geschichte auch durchaus diskutabel oder literarisch. Also irgendwas muss damit passieren, auch irgendwie vielleicht damit es nicht umsonst passiert ist. Warum bin ich nicht nach Hause? Also es gibt mehrere Gründe, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Also irgendwie auch so ein bisschen so auf gut Deutsch, so den Mumm zu haben, dann auch zu seinen Entscheidungen zu stehen. Manchmal hat man ja auch Angst, Nein zu sagen, weil man Angst hat, dass derjenige sich dann wahnsinnig aufregen würde. Gerade wenn das so Machtmenschen sind, so narzisstische Persönlichkeiten. Dann denkt man ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann rastet der vielleicht komplett aus.
Du dachtest, das ist vielleicht auch der Weg des geringeren Widerstands?
Ja, genau. Im Grunde ja. Und vor allem auch so dieses, wie ich eben auch vorgelesen habe, dieses Gefühl so, solange ich es nicht benenne, weil es ist wie bei Aristoteles, also was es in der Sprache nicht gibt, wofür es keine Wörter gibt, das gibt es auch nicht. Ne? Also es existiert erst durch ein Wort. Und wenn ich nicht das Wort Missbrauch oder Vergewaltigung anwende, wobei ich jetzt mich auch vom Wort Vergewaltigung distanziere, weil das nicht wirklich passiert ist, dann gibt es das auch nicht. Mhm. Also ich kann mich quasi auch selbst bescheißen als Frau.
Das heißt, du sagst, einerseits ist es dieses, wie man sich selber, welches Framing man da macht. Mhm. Aber du sagst auch, es ist eben häufig auch so ein Graubereich.
Ja.
Also es gibt Sex, der irgendwo einvernehmlich war, aber irgendwo auch nicht.
Genau. Und dass vielleicht sogar anfangs einvernehmlicher Sex kippen kann. Oder dass man eben denkt, man hat einen Vertrag geschlossen, eine Vereinbarung mit jemandem geschlossen, einen Deal und den muss man jetzt durchziehen. Sonst kommt man irgendwie schräg rüber. Weil es ist ja am Ende des Tages ist ja auch unsere Erziehung. Wir sind ja darauf gepolt, also als Frauen eben Harmonie zu verbreiten oder höflich zu sein, freundlich zu sein, zuvorkommen, dem anderen nicht zu beschämen. Und das wirkt sich dann eben aber auch eben auf unser weibliches Wollen aus. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir reden über Graubereiche. Sex, der irgendwie einvernehmlich ist und irgendwie auch gar nicht einvernehmlich ist. Oder wo eine Situation kippt, wo sie vielleicht einvernehmlich anfing, aber dann anders wird. Unter anderem über solche Graubereiche schreibt Caroline Rosales in ihrem Buch Sexuell verfügbar. Hat aus deiner Sicht eigentlich schon jede Frau mal solche Graubereichssituationen gehabt, so unklare Situationen?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe sehr viele Zuschriften bekommen natürlich und ich denke, dass im Laufe eines typischen Frauenlebens solche Situationen mehrfach vorkommen, ja.
Welche Rolle spielt da Scham? Auch vielleicht an sich selbst gegenüber?
Ja, eine große, natürlich. Also das, klar, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Die auch anerzogen ist.
Die auch anerzogen ist, genau. Also im Grunde ist es ja auch so, dass, also ich fand MeToo war ja ein Geschenk. Also es war wirklich dass diese Bewegung überhaupt passiert ist, war ein großer Gesprächsopener. Und mit dem Buch habe ich irgendwie überlegt, wir müssen aber wirklich sozusagen in die Strukturen reingehen, in den Nährboden. Also warum sind wir eigentlich so drauf und wie können wir das ändern? Hm. Weil wir können dafür sorgen, dass die Strukturen sich ändern, wenn sich unser Bewusstsein ändert und wenn wir uns bewusst machen, wie sehr wir doch angepasst erzogen werden oder auch angepasst leben oder eben uns auch diesen Strukturen unterwerfen. Das soll auch nur ein kleiner Beitrag dazu sein, vielleicht, dass wir erstmal von uns ausgehen.
Wobei ich jetzt als Kerl sagen würde, es gibt durchaus die Situation ja auch aus Männersicht, dass man am nächsten Tag denkt, naja, wenn ich nicht ganz so betrunken gewesen wäre.
Ja, und lustigerweise haben mir das auch viele Männer erzählt und Kollegen und Freunde und haben gesagt, ja, ich habe das aber auch schon erlebt. Und ich kann nur sagen, so nur zu. Also es wäre doch super, wenn wir ins Gespräch kommen.
Und ist dann das Grundproblem, diese Erziehung, dieses Bild, wir wollen, oder jetzt gerade aus der Frauenperspektive, du sagst ja, da ist so ein Harmoniebild, wir wollen gefallen. Und ist das so ein Erziehungsding oder ist das mehr dieses Ding, wir sind gar nicht in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen?
Ja, also das auf jeden Fall bei Frauen. Also es gibt ja diese Theorie auch von Sandra Konrad, von vielen Wissenschaftlerinnen. Es gibt kein weibliches Wollen, dass die Verführung liegt darin, gewollt zu werden. Also die Befriedigung auch der Frau. Und davon geht das auch aus, dass wir eben so sehr darauf gepolt sind, dass sozusagen beim Kaffeekränzchen noch das Löffelchen für den Zucker zu bringen und nochmal aufzustehen, wenn alle schon haben und so. Also dass wir sozusagen auch in unseren Bedürfnissen und in unserem Sexualleben immer noch die Sachen sozusagen aus einer Vogelperspektive sehen und uns selber Regieanweisungen geben, wie es noch besser werden kann. Und es gibt auch eine Stelle in meinem Buch, wo ich genau das beschreibe, dass ich eigentlich allgemein beim Sex schwer loslassen kann, weil man immer denkt, man müsste quasi alles recht machen. Und ich glaube, die Lösung, die deutet sich ja auch am Ende an, für mich zumindest, also die ist auch einfach Liebe und Zeit und eben, dass man miteinander in Kontakt ist und dass man das, wenn man innig miteinander ist, dann passieren solche Dinge weniger.
Du schreibst, Frauen stützen indirekt auch patriarchale Machtstrukturen, dadurch, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Wie meinst du das?
Also es gibt auch ein Kapitel, wo meine Figur so ein bisschen experimentell in der Uni unterwegs ist und sich sozusagen durch die Partys feiert und natürlich auch Jungs trifft. Und dann kommt so eine Mädchenklicke aus Süddeutschland und sagt ihr, du kannst nicht mehr Teil unserer Clique sein. Das ist mir tatsächlich auch im Studium in Hamburg passiert und ich habe natürlich Rotz und Wasser geheult, und weil ich irgendwie dann auch niemanden mehr hatte. Mhm. Und es war auch wieder so eine Situation des Ausschlusses, die nicht lustig war. Also das Kapitel heißt Lady Sheriffs, weil sich Frauen auch gegenseitig gerne so runterregeln oder sagen, so musst du das, also die sind sozusagen auch Hüter der guten Sitten teilweise.
Und woher kommt denn diese Moral? Ja, die ist aber, wie die sich wieder anzieht.
Ja, oder, ne, oder die Schlampe. Nein, aber es ist tatsächlich so, das sagt auch eine Wissenschaftlerin in meinem Buch, also Deutschland hat das restriktivste Mutter- und Frauenbild in Europa. Und das liegt daran, nach 1945 wurde sozusagen alles umgemodelt. Also es wurde alles kaputt gemacht. Also die Jurisdiktion, die Bürokratie, die Politik. Aber an dem Bild der deutschen Mutter, wie es damals vorherrschte, hat sich nie jemand dran getraut. Und wenn man heute sieht, wie unfreundlich die Arbeitswelt für Frauen in Deutschland ist oder allgemein, also wie es schon sozusagen dieser Gender Pay Gap ist, sieht man, dass Frauen eigentlich immer benachteiligt sind. Und das ist sozusagen in unserer Gesellschaft angelegt. Wir haben ein sehr konservatives Familienbild und ein sehr konservatives Frauenbild.
Sagt Caroline Rosales aus Berlin, Autorin und Redakteurin. Sie schreibt in ihrem neuen Buch unter anderem über Graubereiche zwischen einvernehmlichen und nicht einvernehmlichem Sex.
Eine Stunde Liebe.
Wir springen jetzt mal an eine andere Stelle deines Buches bzw. deines Lebens. Da hast du einen festen Freund in Bonn, war das. Du hast den Verdacht, dein Freund, der betrügt dich, brichst eine Arbeitsreise ab, fährst nach Hause und in der gemeinsamen Wohnung, da steht dann dein damaliger Freund mit einer fremden Frau. Er belügt dich, nee, da war nichts, alles ganz harmlos. Und dann lernst du später diese Frau oder diese Affäre deines Freundes kennen und ihr entwickelt, wenn man so will, also für mich war das ein ganz krasser Moment in dem Buch, eine ziemlich faszinierende Freundschaft. Was hat dir diese Begegnung mit dieser Affäre quasi von deinem Freund gegeben?
Hoffnung in die Welt.
Inwiefern?
Nee, also diese Frau war plötzlich da, also in meiner Küche, und ich kam wieder, weil ich irgendwie Verdacht geschöpft hatte. Und er sagte, also das ist für mich, wenn ich dort denke, ist es immer noch retraumatisierend. Also so, er sagte, nee, da war nichts. Und davon bin ich ausgegangen. Und irgendwann sah ich sie auf einer Party. Und sie hatte die Eier, mir die Wahrheit zu sagen, im Gegensatz zu ihm.
Also sie hatte was mit ihm zweimal.
Ja, und das war wahnsinnig mutig von ihr, weil ich meine, sie hat mir nichts geschuldet. Und sie hätte es auch gar nicht sagen müssen, weil alles, was sie mir gesagt hat, war komplett zu ihrem Nachteil. Dann war sie nämlich am Ende die Schlampe, die Blöde, die... Mein Freund war auch noch auf sie sauer, und im Grunde hat sie es getan für die Frauensolidarität, die meiner Meinung nach viel zu wenig beschworen wird und viel zu wenig existiert. Aber sie hat mir wirklich geholfen, weil sonst wäre ich davon ausgegangen, über Jahre, da war nichts, und hätte mich wahnsinnig gemacht.
Du hast auch später was mit einem verheirateten Redakteur. Ihr arbeitet zusammen, ist glaube ich sogar dein Chef oder
ja, so Vorgesetzter.
Ja. Der ist Mitte 40, du bist da so Mitte 20, also rund 20 Jahre Altersunterschied. Er ist verheiratet, du wirst seine Geliebte. Mhm. Da war aber schon diese Betrugserfahrung bei dir vorher da, ne?
Richtig. Und das ist so absurd, weil auch mein Vater, also ich habe so diese klassische Geschichte, Vater betrügt die Mutter, zieht aus, und Scheidung und so. Und psychologisch könnte man sagen, der erste Mann in meinem Leben hat mich schon verlassen. Und dann kam noch der Freund sozusagen als Verstärker dazu. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war so ein Flashback, also so ein
wie, als wenn das Pendel zurückschwingt.
Ja, also
der Kindheit.
Genau, also ich war plötzlich rollenverkehrt. Ich war plötzlich die Geliebte. So, und ich bin darauf nicht stolz, aber es hat mir sehr viel so über mich selber beigebracht. Dieser Redakteur war absurderweise 45, so alt wie mein Vater war, als er meine Mutter verlassen hat. Und seine Ausreden, die er immer gefunden hat oder wie er das mit mir so begründet hat oder auch gelebt hat, das hat mir total viel Aufschluss darüber gegeben, wie mein Vater sich damals gefühlt hat.
Was waren das für Argumente? Also wie hat er diese Affäre begründet?
Die kann ich jetzt, glaube ich, vorlesen. Wenn wir Sex hatten, dachte ich oft, dass er alt ist und ich jung. Ich dachte daran, was mein Vater gefühlt haben musste, wie August in diesem Moment, wenn er mit der anderen Frau schlief. August sagte, es sei nicht nur Sex, es sei Liebe. Dass er mich gerne früher getroffen hätte und ich die Frau sei, mit der theoretisch alles möglich sei. Und ich war bereit, das zu glauben. Es war ja auch nicht völlig abwegig. Zu 100% glücklich war ich dennoch nie mit ihm. Der Altersunterschied, er hatte so etwas Schweres, Depressives, das keine Freude aufkommen lassen wollte. Da war der Reiz, eine gewisse Erotik, mehr aber noch das Spiel um Macht, wer von uns beiden wen mit mehr Kaltschnäuzigkeit, mit mehr Kalkül herrschen konnte. Seine Frau, wer weiß, ob sie es wusste. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Wenn man sie googelte, bekam man nur ein einziges Bild von ihr angezeigt, in einem grauen Businessanzug, auf dem sie aussah wie die Leiterin eines Callcenters. Es war kein vorteilhaftes Foto, aber es ließ erahnen, dass sie eine schöne Frau war. Denkst du, dass es möglich ist, parallele Leben zu führen? Fragte mich August einmal. Ich verstand die Frage gar nicht erst. Warum sollte man das tun? Eins reicht doch, antwortete ich. Erst als ich länger darüber die Frage nachdachte, wurde mir klar, dass sie mit zu seinen geistigen Rechtfertigungsprozessen gehörte, um uns als Paar, das es nicht geben durfte, in die Legitimität zu befördern. Ein anderes Mal sagte er wiederum, dass er gerne mit seiner Frau verheiratet sei, dass er stolz auf seine lange Ehe sei. Ich, das war die Frau, mit der zwar alles möglich gewesen wäre, unter anderen Umständen, aber es sei, wie es ist. Es sei tragisch, sehr tragisch, es fresse ihn auf, sei aber nicht zu ändern.
Dankeschön. Hast du so ein bisschen gehofft, er verlässt seine Frau für dich?
Komischerweise nicht, auf keinen Fall. Das war auch irgendwie so komisch an den Job gekoppelt. Ich war sehr jung. Teilweise hatte es wirklich das Gefühl, wenn ich nicht mitspiele, dann kann was passieren. Und dann kann ich vielleicht sozusagen Nachteile im Job haben. Also irgendwann wurde das so eine ungute Spirale.
Also auch dieser Machtfaktor spielte da auf jeden Fall rein.
Absolut. Also, und ich habe mich nie mit ihm gesehen, obwohl das konträr meiner Natur ist, weil ich eigentlich immer denke, so Märchenhochzeit, Prinz, Kutsche. Ne?
Da war schon auch eine Anziehung. Ne? Ihr habt unglaublich gut reden können, der hat sich gut angezogen. Also es war jetzt keine rein, das ging schon von beiden Seiten aus.
Absolut, nein, natürlich. Ja, klar. Es war das, was man heutzutage sozusagen als toxische Beziehung oder Affäre bezeichnen würde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Caroline Rosales zu Gast, die erzählt von Dates, Affären, Beziehungen, Betrug. Und was das mit der Erziehung und Sozialisation als Frau zu tun hat in ihrem neuen Buch, heute in eine Stunde Liebe. Caroline, heute lebst du mit deinem Partner in einer glücklichen Beziehung in Berlin, hast zwei Kinder. Was würdest du sagen, was hast du aus all diesen Lebenserfahrungen mitgenommen, vielleicht sogar gelernt?
Ja, wahrscheinlich schrecklicherweise. Also jetzt bin ich super happy und ich wünsche mir natürlich, dass das immer so bleibt. Aber ich könnte nicht von mir sagen, ich könnte nicht auf so einem hohen Ross sitzen und sagen, dass mir sowas nicht mehr passieren könnte. Dass ich mich auf sowas einlasse. Ich weiß nur ich finde so eine Faustregel so bei Dates, wenn es am Anfang kompliziert wird, habe ich immer das Gefühl, dann wird es nichts. Es muss leicht und sexy sein. Wenn es sozusagen schon am Anfang schwierig losgeht, dann ist es immer ein sehr ungutes Zeichen. Also und was habe ich noch gelernt? Ich habe vor allem gelernt, so Dingen zu widersprechen. Oft kriegt man so Sachen gesagt oder wird so gemansplained, so das musst du so machen oder das hast du nicht richtig gelesen, lies das nochmal. Und damals hätte ich mir da wahnsinnigen Kopf drum gemacht und mittlerweile lache ich auch darüber, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich durchschaue diese psychologischen Prozesse. Also das sagt dir.
Da macht dich jemand gerade klein.
Ja, genau. Und das sehe ich jetzt plötzlich und dann führe ich ihm auch sein Verhalten vor oder ihr und sage so, pass mal auf, du redest mit mir, als du bist doch nicht mein Lehrer, also jetzt machen wir einen Punkt. Ne? Ja.
Gibt dir diese MeToo-Debatte, du hast es eben schon mal angesprochen, schon dieses Gefühl, da bewegt sich was, die Bereitschaft hinzugucken, ist auf jeden Fall gewachsen?
Definitiv, total. Also ich finde auch diese... Es müsste sich noch eine Menge tun, weil also zum Beispiel Virginie Despentes hat in Frankreich, das ist eine Schriftstellerin, eine feministische Schriftstellerin, die hat so Bücher wie King Kong Theorie geschrieben und die gewinnt in Frankreich den höchsten Literaturpreis und also auch mit krasser feministischer Literatur, auch in diese ganzen New Yorker Feministinnen, wenn die ein Buch schreiben, ist das in den 8 Uhr Nachrichten und das ist immer noch, ich finde in Deutschland ist immer noch so der Reflex da, oh das ist Frauenliteratur, oh das ist eine Debatte, eine Frauendebatte oder so, unsere Gesellschaft ist noch nicht da, dass wir sozusagen alle auf Augenhöhe agieren und dass auch diese Debatten ernst genug genommen werden. Also ehrlich gesagt, auch mein Buch, also erstens, wenn ich 300 Kilo wiegen würde und mich nicht schminken würde, würde ich auch in keine Talkshow eingeladen werden. Und ich glaube, auch dieses Buch hätte wahrscheinlich sogar auch von einem männlichen Autor profitiert. So schräg es ist.
Wie optimistisch bist du, dass zum Beispiel deine Tochter eine andere Zeit erlebt, nicht in diese Falle tappt, gefallen zu wollen?
Meine Tochter oder die Generation meiner Tochter, die wächst schon mal mit anderen Müttern auf. Und ich sage immer so meinen Kindern so, ja, ihr könnt einen Mann oder eine Frau heiraten. Da sind die immer so, ja, Mama, okay, wissen wir, hast du 1000 Mal gesagt. So.
Offene und, Familie.
Ja, und manchmal, ich habe auch meinen Sohn schon mal mit ins Nagelstudio genommen oder der kämmt auch mal ein Einhorn. Oder trotzdem sagt er auch, also er schämt sich natürlich dann auch in der Schule, wenn irgendwas, ja, wenn man ihm sagt, ne, das ist Mädchenkram oder so. Also da muss man extrem viel reden mit denen. Und trotzdem glaube ich, dass meine Tochter, die spielt auch andere Spiele als ich. Also die hat eine Mutter, die Vollzeit arbeitet und die wird halt nicht sonntags ins rosa Röckchen gesteckt, sondern die steht morgens vorm Schrank und die sagt, ich will pink. Und das ist, sie tut es mit einer anderen Attitüde, zieht sie das Kleid an. Und das gibt mir irgendwie Hoffnung, dass das, also ich glaube, sie ist sehr, sehr, sehr viel selbstbewusster als ich in dem Alter. Und das gibt mir dann doch sehr viel Hoffnung. Und ich sage ihr auch immer, du bist schön, aber auch klug. Und sie will Ärztin werden. Und das sind so diese Sachen, das darf man nicht so, also meine Tanten und hätten das alles schon so wieder runtergebügelt. So, ja, ja, also sie hätten mir sowas vom Märchenschloss erzählt und das tue ich nicht.
Du nimmst beide Kinder ernst.
Doch, natürlich, klar, sehr.
Sagt Caroline Rosales. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei Deutschlandfunk Nova. Ihr autobiografisches Buch, sexuell verfügbar, ist gerade bei Ullstein erschienen. 18 €, digital 17. Kann ich empfehlen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag zur MeToo-Debatte. Das Interview habe ich diese Woche mit ihr aufgezeichnet. Mich würde interessieren, habt ihr auch mal so unklare Situationen erlebt? Graubereiche, Dates, die ihr wolltet, aber wo das dann vielleicht gekippt ist, ihr das nicht mehr wolltet? Situationen, wo ihr Ja gesagt habt, obwohl ihr vielleicht eher hättet Nein sagen sollen, Verlegenheitssex oder wie auch immer man das nennen will, Mitleidssex. Es gibt ja die unterschiedlichsten Begriffe. Schreibt uns gerne, das geht auch unter Pseudonym, mail@deutschlandfunknova.de. Je nachdem, was da so kommt, schauen wir mal, vielleicht gibt es da sogar eine Folgesendung. Danke für heute, fürs Lauschen. Abonniert den Eine Stunde Liebe Podcast gerne auf Spotify, bei iTunes oder direkt auf deutschlandfunknova.de. Zu hören sind wir auch über die Deutschlandfunk und die ARD Audiothek App im App Store eures Vertrauens. Ich bin Till Opitz. Danke euch. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.